Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit erinnern, besonders an den Sportunterricht. Den habe ich gar nicht gemocht. Nicht, dass ich etwas gegen Sport habe, nein, im Gegenteil. Ich habe aber etwas gegen Diskriminierung und Mobbing, denn das war Sport für mich in meiner Jugend. Nämlich jedes Mal, wenn wir Mannschaftssport machten, dann wurden die zwei Besten aufgerufen, um sich ihre Mannschaften auszuwählen. Dreimal dürft ihr raten, wann ich an der Reihe war. Da konntest du ewig in der Schlange der noch übrigen stehen, bis dann einer der beiden sich erbarmt hat und die Flasche halt doch noch in sein Team holte. So kam ich mir jedenfalls vor. Oder kennst du auch solche Sprüche wie: Der hat uns gerade noch gefehlt zu unserem Glück, wenn du zu einer Gruppe von Leuten dazukamst? Oder das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein, ohne eigentlich genau zu wissen, warum? Besonders beliebt war auch, dass dich jemand gerufen hat: Hey Bernd, komm doch mal rüber zu uns. Und wenn du dann dort warst, kam die Frage: Kennst du schon das neueste Buch, Der Weg war umsonst? Oft war in meiner Jugend das Gefühl bei mir vorhanden, nicht begabt genug zu sein oder den Anforderungen der anderen nicht zu genügen. Wenn du das auch kennst oder auch mal erlebt hast, bist du genau richtig im heutigen Gottesdienst mit dem Thema: Wir sind Gemeinde, jeder ist begabt. Ich lese den heutigen Predigttext aus Römer 12, die Verse 4 bis 8, und gerne könnt ihr auch an der Leinwand mitlesen. Das Kapitel ist überschrieben mit "Die Gnadengaben im Dienst der Gemeinde". Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue dies mit Eifer. Und wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. In Vers 4 und 5 steht die Idee von Gemeinde. Wir sind alle ein Leib und haben alle eine Aufgabe, so wie die Glieder eines Leibes auch unterschiedliche Funktionen haben. Klar, unser Körper hat verschiedene Glieder, die wir brauchen. Augen können zwar sehen, aber nicht hören. Hände können zwar zupacken, aber ohne Augen sind sie nur eingeschränkt nutzbar. Na klar, denkst du, kenne ich doch. Ist auch logisch und offensichtlich. Warum aber ist es dann nicht offensichtlich, dass wir als Menschen unterschiedlich sind? Ganz einzigartig gemacht, ganz individuell und einmalig. Warum gibt es dann in unseren Augen oder unserer Vorstellung eine Norm, die andere erfüllen müssen? Ein Schönheitsideal. Eine Art, wie man zu sein hat, wie man sich kleiden darf, wenn man dazugehören will. Was steckt da in uns, das uns urteilen lässt über andere und in Schubladen einsortieren lässt? Warum verstört uns das Fremde, der anders aussehende Mensch, der Flüchtling? Ich glaube, jeder von uns hat in seinem Inneren solche falschen Überzeugungen oder Vorurteile. Eines ist sicher, die kommen nicht von Gott. Denn Gott hat einen jeden Menschen geschaffen, wie er ist. Und genau so, wie er ist und nicht anders. Auch wenn wir darüber anders denken sollten. Er macht keine Fehler. Also muss es doch an uns liegen, an unserer falschen Vorstellung, wenn wir solche Gedanken haben. Darum möchte ich dich heute zuerst bitten, dich von deinen falschen Gedanken zu verabschieden dein Herz und deine Augen zu öffnen für Gottes Blick, für seine Sichtweise. Lass dich anstecken von der bedingungslosen Liebe, die Gott seinen Kindern gibt, allen seinen Kindern. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist Teil seiner Gemeinde, seines Leibes. Wie es im Text steht, wir, die vielen, damit sind alle gemeint, nicht nur wir in unserer Gemeinde, sondern alle auf der Welt, die an Jesus Christus glauben. Einer ist des anderen Glied, steht da so lapidar. Was meint das aber in Wirklichkeit? Du bist der Arm, das Auge, die Hand für deinen Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester. Wenn sie oder er dich um etwas bittet, dann sollst du es ohne Murrenden tun. Denn die einzelnen Glieder sind aufeinander angewiesen. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig ausnutzen sollen, sondern in aufrichtiger Liebe unterstützen. Ist dir das klar, dass du nur ein Teil des Ganzen bist? Nichts Besonderes und nichts Besseres als andere, aber dennoch unverzichtbar für die Funktion des ganzen Leibes? Ich glaube, da wird es schon wieder schwierig mit uns. Ich kann doch besser mit Kindern umgehen als die oder der. Oder ich kann doch schöner singen oder besser predigen. Schon wieder. Ich beurteile und verurteile den ganzen Tag. Denk einmal darüber nach, ob dir das auch so geht und ob du etwas daran ändern möchtest. Oder bist du vielleicht einer von der anderen Sorte? Einer von denen, die immer schlecht von sich selbst denken und glauben, dass die anderen es besser machen oder können als du selbst? Das ist genauso schlimm, denn dadurch beleidigst du Gott. Er hat jedem von uns Gaben und Fähigkeiten geschenkt, die wir für das Wohl aller einsetzen sollen. Wenn du denkst, du kannst nichts, meinst du eigentlich, dass Gott etwas falsch gemacht hat bei dir. Du negierst seine Macht und Fähigkeit, wenn du ständig an dir zweifelst. All das ist nicht von Gott, denn Gott hat anderes im Sinn. In Vers 6 steht, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Also hat jeder Gaben bekommen, ausnahmslos jeder. Und wer etwas anderes behauptet, ist ein Lügner. Richtig ist auch, dass ein jeder nach der Gnade bekommen hat. Das kann heißen, manche mehr und manche weniger. Das ist aber keine Wertung für den Einzelnen, sondern lediglich die Aufteilung auf die unterschiedlichen Glieder. Für manche Aufgabe ist es besser, mehr begabt zu sein als für andere. Ich zum Beispiel kann singen, aber sicher nicht so, dass es sich besonders schön anhört. Also überlasse ich das Singen lieber denen, die es besser können und summe oder brumme halt ein wenig mit. Darum gleich hier zum Einstieg. Freue dich über deine Gaben, die du bekommen hast, und hadere nicht mit dem, was dir vermeintlich fehlt. Und das üben wir gleich mal hier und jetzt. Du kannst den folgenden Text mitsprechen. Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Ich danke dir für all die Gaben, die du mir geschenkt hast, die ich von dir aus lauter Liebe erhalten habe und nichts dafür tun musste. Ich will auch nicht neidisch sein auf andere und deren Gaben, sondern will meine Gaben und Fähigkeiten ganz in deinen Dienst stellen. Danke, Herr. Das war jetzt erst einmal, um dich daran zu erinnern, dass auch du Gaben hast. Und nun kommen wir zu den Gaben, von denen der heutige Bibeltext spricht. Zuerst ist die prophetische Rede genannt. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Prophetische Rede wird als etwas sehr Wichtiges, und damit an erster Stelle genannt. Denn in erster Linie soll es zur Erbauung und Lehre der Gläubigen dienen. Sie drückt Gottes Willen aus, macht auf etwas aufmerksam und ermahnt auch bei falschen Wegen der Gläubigen. Wie erkennen wir echtes prophetisches Reden? Dazu möchte ich kurz 4 Punkte nennen. Echtes prophetisches Reden geschieht immer in Übereinstimmung und Harmonie mit der Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift. Echtes prophetisches Reden geschieht immer in Übereinstimmung mit Gottes Charakter. Ist da Gnade, Liebe, Glaube, Gottes Wahrheit, Erbarmen, Wiederherstellung, Friede und Langmut? Echtes prophetisches Reden geschieht immer in der Absicht, in Gottes Reich einzuladen und auf diese Einladung eine treue, vertrauensvolle Antwort zu erwarten. Echtes prophetisches Reden trägt immer zur Erbauung, zur Förderung, zur positiven Entwicklung eines Menschen und der Gemeinde als Ganzes bei. Es liegt auch eine Gefahr darin, dass falsche Prophetien verkündet werden. Darum muss alle prophetische Rede der Prüfung durch die Gemeinde standhalten. Und als nächstes kommt in Vers 7, hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat also jemand ein Amt in der Gemeinde übernommen, so soll er dies ehrlich und aufrichtig ausführen. Soll es gewissenhaft ausüben und nicht schlampig tun. Dabei ist es egal, um welches Amt es sich handelt. Dies trifft sowohl für die Gemeindeleitung als auch alle anderen Dienste in der Gemeinde zu. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Da geht es nicht um den Berufsstand des Lehrers, sondern um Menschen, die andere in Gottes Wort unterweisen. Das sind die Leiter von Jungschar, Teenagerkreis, Bibelstunden und Hauskreisen. Das sind gar nicht so wenige in der Gemeinde, die da angesprochen werden. Es handelt sich dabei um eine Gabe, die dem anderen dienen soll. Sie erfordert aber auch, dass sich die anderen etwas sagen lassen, sich unterweisen lassen. Als nächstes hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten. So ermahne und tröste er. Ermahnen steht hier im Sinne von ermuntern. Ermuntern ist eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde. Immer wieder fordert Paulus dazu auf oder praktiziert es selbst. Offensichtlich ist auch in der Gemeinde des ersten Jahrhunderts das Leben eines Christen kein Automatismus. Der Besitz des Heiligen Geistes keine Garantie dafür, dass ab jetzt alles richtig läuft. Gott hat es so bestimmt, dass wir uns nicht autonom nach dem Motto »Ich und mein Gott« entwickeln, sondern auch vom Trost, vom guten Zureden, vom Ermuntern und Ermahnen unserer Mitstreiter im Glauben abhängen. Andererseits scheint dieses Ermuntern oft nicht recht zu gelingen. Menschen fühlen sich beleidigt, Beziehungen werden belastet, Gefühle werden verletzt. Vielleicht ist das auch ein Ausdruck dafür, dass wir es viel zu wenig üben, dem anderen etwas in Liebe und echter Zuwendung zu ihm zu sagen. Wenn wir es dann selten genug trotzdem tun, geht es schief und entmutigt uns noch mehr, es weiter zu praktizieren. Dennoch sollte es uns nicht davon abhalten, uns einander in Liebe zu ermuntern. Wer kennt es nicht, dass ein tröstendes Wort zur rechten Zeit einen aufbaut? Wenn man das Mitgefühl des anderen nicht nur spürt, sondern auch gesagt bekommt. Ermuntern und trösten sind essentiell für eine Gemeinde und deren Alltagsleben. Es gibt viele in der Gemeinde, die diese Gabe haben. Und denen möchte ich heute Mut machen, diese noch mehr zu praktizieren. Kommen wir zur nächsten Gabe, dem Geben. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Das heißt, mit freudigem Herzen und ohne Hintergedanken soll derjenige geben. Nicht um Einflussnahme soll es dir gehen. Ganz nach dem Motto von Matthäus 6, Vers 3 und 4, wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Wer leitet, tue es mit Eifer, steht als nächstes im Text. Leiten soll nicht lasch sein und die Dinge dahin laufen lassen. Leiten heißt auch gestalten, an die Zukunft denken und Menschen herauszufordern und zu motivieren. Ein Leiter ist auch ein Vorbild für andere. Seine oder ihre Leidenschaft soll ansteckend sein. Das ist leichter gesagt als getan, denn oft im Leben gibt es auch Krisen, vor denen auch die Leiter nicht verschont bleiben. Darum lasst uns froh sein in der Gemeinde, für jeden, der Leiter ist. Lasst uns für diese Menschen vor Gott im Gebet eintreten, damit sie ihre Aufgabe gut und gewissenhaft ausüben können. Begegnet ihnen mit Respekt und unterstützt sie in ihrer Arbeit. Und zum Schluss, wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Ich habe mal bei Wikipedia nachgesehen, was Barmherzigkeit eigentlich bedeutet. Und da steht Folgendes. Zunächst und zuerst ist Barmherzigkeit keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern eine Eigenschaft Gottes, die der Mensch einerseits als himmlisches Motiv durch die ihm innewohnende Gottesliebe besitzt und die ihm andererseits in höherer Form und unerschöpflich durch Gott zuteil wird. Schon im Alten Testament gilt Gott vor allem als der Barmherzige und der Gnädige und wird immer wieder dafür in Dankbarkeit und Demut gelobt und gepriesen. Man spricht auch von den 7 leiblichen Werken der Barmherzigkeit, die da sind: die Hungrigen speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten bekleiden, die Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen, die Gefangenen besuchen und die Toten begraben. Wohl einer Gemeinde, die Menschen mit solchen Gaben hat, die sich in Liebe um andere kümmern und Notleidenden und Bedürftigen helfen. Wenn du diese Gabe hast, dann freue dich und übe sie mit Freude aus, denn Jesus sagt: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben, die wir in der Gemeinde und vor allem zum Wohl aller einsetzen sollen. Es gibt keinen, nicht einen einzigen unter euch, der keine Gabe bekommen hat. Und wenn du das trotzdem von dir denkst, so muss ich dich heute eines Besseren belehren. Gott hat etwas in dich hineingelegt, dessen du dir vielleicht noch nicht bewusst geworden bist. Deshalb will ich dich heute ermutigen, frag Gott, wo dein Platz in der Gemeinde ist, welche Aufgabe du übernehmen kannst, die deinen Gaben und Fähigkeiten entspricht. Und wenn du selbst nicht weiterkommst, dann frag einfach andere Gemeindeglieder oder probiere einfach etwas aus. Dann wirst du schnell feststellen, was dir liegt und wo dein Platz ist. Denke immer daran, dass du ein unverzichtbares und wertvolles Glied im Leib Jesu bist, in seiner Gemeinde. Wenn du fehlst, dann ist der Leib verstümmelt. Es fehlt ein Teil. Und der Merkspruch für diese Woche steht auf der Leinwand und lautet: Du bist begabt, spricht Gott der Herr zu dir. Erinnere dich daran, so oft du kannst. Gott liebt dich und hat dich reich beschenkt mit Gaben und Fähigkeiten. Amen.